Ja, inzwischen kennt ihr den Spruch, hier könnte Ihre Werbung stehen. Das oberste Ziel von Werbefachleuten ist es, das beworbene Produkt in den Gedanken und am besten noch in den Herzen von Menschen positiv zu verbinden. Wenn das gelingt, genügt oft ein Stichwort, manchmal eine Melodie und schon spielt das Gehirn die Botschaft ab. Was könnte das sein? Wir machen mal so eine Nagelprobe, wir machen mal einen Funktionstest. Ich nenne jetzt einen Teil eines Werbungssätzchens oder ein Produkt und ihr sagt dann im Chor einfach, worum es geht. Also, macht Kinder froh und Erwachsene ebenso? Nein. Verleiht Flügel. Rittersport. Mediamarkt.
Ich bin doch nicht blöd.
Ja, es trifft jetzt alle, ne? Okay. Jetzt das Letzte noch. Tut einfach gut. Tut einfach gut. Das ist das Wort zum Quark und ERF, ganz genau. Ja, damit sind wir schon fast beim Thema dieses Gottesdienstes. Was wäre denn so ein Slogan, mit dem man die christliche Botschaft, wenn man den da aufschreiben würde, mit dem man die christliche Botschaft verbinden könnte? Vielleicht um Menschen zu gewinnen. Das ist keine neue Frage. 1992 gründete sich ein Verein, der heißt Christlicher Plakatdienst e.V. Aber auch die großen Kirchen versuchen natürlich immer wieder mit Sprüchen, die online platziert werden, zu werben, Menschen zu halten oder zu gewinnen. Der erste Werbefachmann für den christlichen Glauben, den kennt ihr alle? Nein, der Apostel Paulus. Rund 20 Jahre nach seinem Auftraggeber, nach dem Tod seines Auftraggebers, Jesus Christus, stieg er mit der Werbung für seinen Herrn ein. Jesus hatte ihn einst von der jüdischen Konkurrenz abgeworben und so war Paulus völlig überraschend in ein umstrittenes christliches, wir würden es heute Start-up nennen, Unternehmen und Projekt eingestiegen. Aber wie es in dieser Branche so üblich ist, wird immer gegen die nicht schlafende Konkurrenz gekämpft. Genau so eine Situation fand er, der Paulus, auf seiner ersten Werbereise vor. Wir sagen Missionsreise dazu. Sie führte nach Galatien, im damaligen Kleinasien, das weitgehend das Gebiet der heutigen Türkei umfasst. Für seine Mission war es ein sehr schwieriges Gebiet mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, vielen sogenannten Heiden, unter ihnen auch viele Griechen. Wenn ich mal einen laxen Vergleich mache, dann sollte er nichts Geringeres als Fleischesser von den Vorzügen eines vegetarischen Lebens überzeugen. Das machte natürlich auch das Geschäftsmodell der jüdischen Konkurrenz so ganz nebenbei noch kaputt, was die Beliebtheit des Paulus vor Ort natürlich noch weiter reduzierte. Der Galaterbrief entstand um 50 nach Christus, erzählt eine Menge davon. Er war nicht an eine Gemeinde adressiert, sondern bezog sich auf eine Anzahl kleiner Gemeinden, die dort im Umkreis lebten. Sie hatten seinerzeit den christlichen Glauben angenommen, aber um in meinem Bild zu bleiben, so ganz vegetarisch sind sie nicht geworden. Sie waren vielleicht sogar auch rückfällig im Fleische. So mancher Wanderprediger war mit seiner Werbung bei ihnen durchgedrungen. Gemüse ist gesund, aber Gehacktes muss hinein. Aus dem Bild gesprochen, christlicher Glaube ja, aber mit starken jüdischen Anteilen. Ich erinnere an meine letzte Predigt, habt ihr natürlich alle noch im Kopf, vom letzten August zum Thema Gesetz und Evangelium. Da ging es auch schon um dieses Galater-Thema. Das spaltete auch die Gemeinden und führte zur Verwirrung. Die Heidenchristen sahen es anders als die Judenchristen und selbst die Apostel untereinander stritten sich darüber und waren sich nicht einig. Wie kann man in Galatern also nur klar machen, dass das nicht so sein soll und dafür werben, dass es nur einen christlichen Glauben mit einer christlichen Botschaft gibt? Dazu schrieb er den Galatern im dritten Kapitel seines Briefes in den Versen 26 bis 29 das, was heute der Predigttext ist. Denn ihr seid alle durch den Glauben an Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Dazu drei Gedanken. Wenn meine Maschine geht. Christen werden Kinder Gottes und haben als solche, als Kinder Gottes, einen klaren Auftrag. Wie gewinnen wir eigentlich Menschen für die Familie Gottes? Und ein letztes, Kinder sind Gottes Erben der Gerechtigkeit Gottes. Zum Ersten, Christen werden Kinder Gottes und haben als solches einen klaren Auftrag. In den ersten 25 Versen des Kapitels hatte Paulus den Galatern nochmal klargelegt, durchaus im sauren Tonfall, aus, wie wir das schon mal gehört haben, von unserem Bundeskanzler auch, so richtig impulsiv, welchem Irrtum sie eigentlich verfallen sind, wenn sie das Evangelium neben und in und über das jüdische Gesetz stellen. Und wie man das so macht in einer Rede oder in einer Schrift, den Höhepunkt bewahrt man sich für das Ende auf. Er wirbt für Christus und das Evangelium mit dem Slogan, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Kinder hatte man seinerzeit genug und wusste, wie sie auf die Welt kamen. Und im Altertum war Adoption sogar keine Ausnahme. Kinderlose, besonders Herrscher, adoptierten Kinder, auch Erwachsene schon, und es gab sogar schon gesetzliche Regelungen dazu. Aber ein Kind Gottes sein, wie geht das? Paulus theologisiert nicht lange herum. Er bringt die Sache gleich auf den Punkt. Es braucht nicht mehr als den Glauben. Und nun, so sagt er, hört auf, euch auseinander zu dividieren als Judenchristen und Heidenchristen und euch vielleicht aufgrund eurer Herkunft dann noch für besser zu halten. Denn, so sagt er, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ein klarer, einfacher Satz, aber für die damalige Zeit revolutionär, der dem damaligen Denken krass entgegenstand. Dabei ist das nichts anderes als das, was Jesus als Weltauftrag formulierte. Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Markus 16. Wenn Paulus heute noch lebte, würde er diese Botschaft sicher auf allen Medienkanälen verbreiten. Aber wer sie kapiert hat, muss auch dazu stehen. Das ist damals wie heute nicht so einfach. Und wer würde mal völlig unbefangen etwa mit einem Werbeaufdruck auf einem T-Shirt durch die Stadt gehen? Ich habe da mal eins ausgesucht. Da ist es, das T-Shirt. Na, traut ihr euch damit, durch Erkenschwick zu laufen? Vielleicht in einer anderen Farbe? Und damit sind wir beim zweiten Teil. Wie gewinnen wir Menschen für die Familie Gottes? Vielleicht damit? Wer schon etwas länger auf diesem Planeten ist, und wenn ich so in die Runde gucke, sind da so einige, der erinnert sich vielleicht noch an eine Bewegung. Sie hießen und nannten sich Kinder Gottes, Children of God, aus Kalifornien, die nicht nur dort für die Botschaft Jesu warben und zehntausende Mitglieder bekamen. Einige Gruppen davon gibt es in kleiner Zahl sogar heute noch. Sie nennen sich The Family International und haben damit natürlich auch einen etwas anderen Werbeaufdruck, den ich euch gerne gezeigt hätte. So langsam wird es jetzt hier schwierig. Da haben wir ihn. So sieht das natürlich heute aus und sehr viel impulsiver. Sie entstammten der Hippie-Bewegung der 60er und 70er Jahre und sie wollten auch bewusst für Jesus leben, nahmen Gedanken aus der Urgemeinde auf und das war das, was sie aufzeichnet. Gemeinsames Leben, gemeinsame Kasse, das waren Gedanken, die sie tatsächlich umsetzten. Kritik an der Kirche, an den Vorschriften. Aber nicht nur ihr Gründer David Berg hieß er, sondern auch seine Nachfolger machten die Bibel passend für ihre Bewegung. Zunehmend wurde aus ihnen eine autoritäre Sekte, die sogar über das Leben ihrer Mitglieder wachte. Sie warben vorrangig nicht mehr für Jesus, sondern für ihre Gesellschaft mit obskuren Methoden. Für die Children of God war das zum Beispiel das sogenannte Flirty Fishing, so nannten sie das, sexuelle Verführung, die später sogar zum Missbrauch von Kindern führte. Heute nennt sich die Bewegung The Family International und hat einige dieser Praktiken natürlich aufgegeben. Und so merkwürdig es klingt, mit ihrem neuen Namen sind sie ganz bei Paulus und bei dem Galaterbrief. Und doch gefangen in den eigenen selbstgemachten Lehren und oft mit zwangbehafteten Strukturen in Kreisen um sich selbst. Doch wie beantworten wir die immer neue Frage nach der Werbung für die Botschaft von der Gotteskindschaft? Wie rufen wir dazu auf, diese anzunehmen? Auch als Christusgemeinschaft haben wir uns diese Aufgabe gestellt und mit einigem Aufwand, ihr erinnert euch schon vor Corona, man muss ja so die Zeitangabe nehmen, darüber debattiert und gesprochen, damals in der Stadthalle. Einige Zeit her. Eine kleine schöne Kirche in Triberg im Schwarzwald, die wir in diesem Sommer kennenlernen durften. Der Pfarrer dieses kleinen Kirchleins, was ihr da seht, hatte mich dazu auf einen Gedanken gebracht. Es ist durchaus jemand, dieser Pfarrer, dem die Marmelade schmeckt, die er verkauft. Übrigens ein ganz wichtiges Kriterium für Werbung, was man auch spürt, ob da jemand hinter dem Produkt steht. Anders, modern gesprochen, redet man dann vielleicht von authentisch sein. In einem kleinen Gespräch nach dem Gottesdienst sagte dieser Pfarrer zu mir, Markus Ockert heißt er, im Blick auf die sich lehrenden und gelehrten Kirchen, von denen selbst inzwischen er vier zu versorgen hat, der sagt, ich weiß nicht, was da für die letzte Erklärung ist, aber Gott könnte doch auch anders, wenn er wollte, oder? Platt, aber sicher nicht falsch, könnte man das in dem Spruch zusammenfassen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Gott könnte doch auch anders. Muss die Werbung also für Christus nicht dann zuallererst ins Gebet führen? Ich denke da auch an den Rat des Gamaliel. Ist das Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen, so sagt er, ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Er meinte nicht die Kirche, aber die christliche Gemeinschaft. Die Botschaft, wie weit ist der christliche Familienzuwachs also machbar und eine Frage der klugen Strategie? In der evangelischen Kirche ist der Missionsbegriff nahezu verschwunden und wird gleichgesetzt mit dem oft auch als aggressiv bezeichneten Aufruf zur Bekehrung, der als Zwang verstanden wird. Familie ist in diesem Verständnis, man nennt die Strategie im evangelischen Raum Missio Dei, ist so der Hintergrundname eines modernen evangelischen Konzepts, ein christlicher Sozial- und Kulturverband, der sich etwa für Frieden und Gerechtigkeit natürlich auch einsetzt. Das ist ja ohne Zweifel auch Gottes Auftrag. Alle Getauften sind aber in diesem Verständnis vollwertige Mitglieder im Club Christi. Eine Entscheidung im Sinne einer Bekehrung ist nicht nötig. Erinnert euch, Martin Luther, Wasser allein tut's nicht. In der Tat redet auch Paulus im heutigen Predigttext von der Taufe, aber sie geht in seiner Sicht der Hinwendung zu Christus nicht voraus, sondern folgt ihr. Vor diesem Hintergrund muss man, und viele tun es ja auch, über die Kindertaufe nachdenken, allerdings nicht in dieser Predigt. So schreibt Paulus im Römerbrief: Denn wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist der Herr, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Mit einem Satz aus Johannes 1, Vers 12 beschrieben: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ergänzend mit dem gehörten Vers aus dem Galaterbrief: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Aber die Hinwendung zu Gott setzt seine Zuwendung zu mir voraus. Fest steht also: Gott ist bei der Familiengründung zuallererst selbst aktiv geworden und hat in Christus der Familie einen unvergänglichen Namen gegeben. Er hat sich den Menschen offenbart und seine Hand gereicht. Eine Zeitgenossin Martin Luthers, Teresa von Avila heißt sie, hat einmal formuliert: Gott hat keine anderen Hände als deine Hände. Die bekannte verstorbene evangelische Theologin Dorothee Sölle hat diese Aussage verdichtet in: Gott braucht uns. Um aber einem Missverständnis zu entgehen, ist das mit einem Wort und einem Halbsatz aus meiner Sicht notwendig zu ergänzen. Gott braucht uns nicht. Aber er überträgt uns die Verantwortung und will uns als mündige Kinder gebrauchen. So ist auch der Aufruf zur Werbung, auch Missionsbefehl genannt, eine Aktivitätsaufforderung. Geht hin und machet, und nicht geht hin und wartet ab, was ich mache. Beides gehört zusammen. Gleichwohl hat Gott sicher seinen Plan, und zunächst, wie so oft in seiner Sinnhaftigkeit, der uns verborgen bleibt, da bin ich bei dem Triberger Pfarrer Ockert. Die Werbung für Gottes Sache wurde und wird über Jahrhunderte immer anders aussehen. Luther profitierte seinerzeit von einer großartigen Erfindung eines Johannes Gutenberg, dem Buchdruck, und wir von der vielfältigen Digitalisierung, die es zu nutzen gilt. Mission, durchaus auch auf anderer Ebene, ist keine Empfehlung Jesu, sondern eine Verpflichtung. Tja, der dritte Punkt: Kinder Gottes sind Erben der Gerechtigkeit Gottes. Bild Vater und Kind, was ihr da seht. Über das Verhältnis von Eltern und Kindern gibt es meterweise Bücher und kilometerweit Erfahrungen, von denen leider auch viele sehr negativ sind. Ich kann gut verstehen, wenn wir werbend von Gott als unserem Vater sprechen und manche Menschen damit Bauchschmerzen haben und hoffen, dass Gott ein anderer Vater ist als ihr Vater. Was aber alle erwachsenen Kinder gerne in Anspruch nehmen, auch wenn sie sich nicht mehr um ihre alten Eltern kümmern, das ist das Erbe an materiellen Gütern, die ihnen Vater und Mutter hinterlassen müssen. Seit Paulus Zeiten werden Eltern jedoch immer älter. Ich habe mir erzählen lassen, dass Elternbesuche am ersten eines Monats privat wie auch in Seniorenheimen häufiger sind als an anderen Wochen. Nicht wenige Kinder haben auch gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. In meiner Verwandtschaft sagte ein Vater einmal, meine Tochter muss nicht mehr hinter meinem Sarg hergehen. Nun, es wurde auch kein Sarg, sondern eine Urne und eine Beerdigung ohne Kinder und Enkel. Die Bibel zeigt uns aber einen ganz anderen Vater. Gott sei Dank im Wortsinn. Ein Vater, der den Abfall seiner Kinder nicht hinnimmt, sondern ihnen immer wieder nachgeht, sich um Verständigung müht, traurig ist über ihr Versagen und ihre Ablehnung, aber dennoch immer neue Schritte auf sie zumacht, ständig um sie wirbt. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn gut. Nicht anders Paulus, der sich bei den Galatern darum müht, dass sie die richtige Erkenntnis bekommen. Er fleht sie sogar geradezu an, spricht von seiner Verzweiflung darüber, dass sie sich durcheinanderbringen lassen durch eine falsche Werbung für das jüdische Gesetz. Galater, so sagt Paulus, ihr verpasst das Großartigste. Er sagt, gehört ihr Christus an, so seid ihr Abrahams Nachkommen und nach seiner Verheißung Erben. Glaubt man den klugen Suchmaschinen, dann sind etwa 4 von 5 Bibelstellen mit dem Stichwort Erbe im Neuen Testament zu finden. Das Allermeiste also im Neuen Testament. Während es im Alten Testament um menschliche Aspekte des Erbes geht, also Nachkommen, Landbesitz, so ist im Neuen Testament von Erbe der Gerechtigkeit Gottes die Rede, von einem Erbe der Gerechtigkeit, die nach Glauben ist, Hebräer 11. Doch Erbe wird nur der, der sich in die Familie Gottes aufnehmen lässt und dem Werben des lebendigen Gottes nachgibt. Dieses Erbe ist nicht materiell, auch nicht einklagbar wie das menschliche. Gesetzlich gibt es ja den sogenannten Pflichtteil der Kinder. Das Erbe Gottes ist aber kein Werbeargument für den christlichen Glauben. Es ist die unverdiente Zugabe des christlichen Glaubens für die Kinder Gottes. Zusammengefasst noch einmal in 3 Punkten. Christen werden Kinder Gottes und haben als solche einen klaren Auftrag. Allein durch den Glauben, durch die Hinwendung zu Christus, werden Menschen nach der Bibel adoptierte Kinder Gottes und gehören zur Familie Gottes. In dieser Familie gibt es keine Unterschiede, die man zwischen den Kindern ausmachen kann. Wie gewinnen wir Menschen für die Familie Gottes? Wir müssen Acht geben, dass wir nicht für eine Kirche werben oder eine christliche Gemeinschaft, wie sie auch immer heißt, CVJMEC. Es geht nicht um die Anzahl der neuen Mitglieder, die wir mit welchen Methoden auch immer für unsere Gemeinschaften ziehen, sondern um die jeweils persönliche Entscheidung eines Menschen für Christus. Werben für Christus und die Gotteskindschaft ist nicht erfolgreich ohne den Segen Gottes. Aber Gott hat sich entschieden, unsere Hände dafür zu gebrauchen. Wir haben dem Missionsbefehl nachzukommen mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Wir können sie nicht überzeugen, wir können sie nur mit dem Wort Gottes begegnen. Und der letzte Punkt, Kinder Gottes sind Erben der Gerechtigkeit Gottes. Alle materiellen Güter und damit verbundenen Erbschaften werden vergehen. An einem Schweizer Bauernhaus las ich immer wieder mal die Inschrift, den ersten trug der Tod hinaus, den zweiten trug man auch hinaus. Der dritte fragt, wem gehört dies Haus? Wir werden nichts von dem mit in die Ewigkeit nehmen, was uns auf Erden gehört. Aber diejenigen sind Erben der Gerechtigkeit Gottes, die Gottes unermüdliches Werben mit dem Glauben an Christus beantworten und dann zur Familie Gottes gehören. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Christo Jesu. Amen.